Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und heute ein ganz besonderer Gast, ein Namensvetter, Florian L. Arnold. Was das L heißt, das wissen wir wahrscheinlich demnächst gleich. Und überschrieben ist die ganze Sendung Florian L. Arnolds ungeheuerlicher Satz. So, jetzt ist das alles ein bisschen knapp geworden. Florian, möchtest du da sein? Der ist nämlich erst gerade reingekommen. Naja, die Unwägbarkeiten, die Witterung und so weiter. Man weiß es hier nicht. Ulm ist groß. Was da alles dazwischen gekommen ist, macht ja nichts. Okay, Florian, hallo. Schön, dass du gekommen bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Florian, fangen wir gleich mal an. Da steht hier, wenn ich das Ganze so lese, meine Berufung ist das geschriebene und gesprochene Wort. Das ist hier in der Ankündigung drin. Ist dir diese Schriftstellertätigkeit in die Wiege gelegt oder wie bist du dazu gekommen?
In die Wiege gelegt, weiß ich nicht. So manchmal, wenn man im Leben vieles ausprobiert und mit vielem gescheitert ist, dann kriegt man ja mit, okay, das kann ich machen, das kann ich nicht machen.
Ich bin beim Schreiben hängen geblieben. Florian, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ein technisches Problem, da liegt der Kopfhörer drunter. Ich habe mich gerade gewundert, warum das so komisch pfeift. Den tun wir jetzt einfach mal weg oder du setzt ihn auf, das ist egal. So, jetzt müsste der Ton besser sein, weil das war so ein ganz merkwürdiges Pfeifen. Ich dachte gerade, hey, was pfeift da? So, jetzt ist besser.
Okay. Gut, wunderbar. Ja, also wie gesagt, ich habe Verschiedenes ausprobiert. Bin ja auch als bildender Künstler unterwegs, das habe ich auch mal studiert. Aber ich bin im Endeffekt dann eigentlich beim Schreiben geblieben, weil das Schreiben eigentlich dann das ist, wo ich sagen muss, da bin ich ganz und gar zu Hause und das ist vielleicht tatsächlich meine Berufung.
Ja, du hast also gesagt, du hast eine Ausbildung als bildender Künstler gemacht. Ich denke, an der Stelle sollte man vielleicht so ein bisschen deine Biografie erstmal so Revue passieren lassen. Also, wie kommt man dazu, sich als bildender Künstler ausbilden zu lassen? Du hast irgendwo Abitur gemacht, denke ich jetzt mal, sonst kann man nicht studieren oder Fachhochschulreife. Wie war das bei dir?
Genau, also da haben wir uns ja eigentlich fast schon getroffen. Ich war nämlich an der Falkenburg, wo du ja irgendwie gerüchteweise auch tätig bist.
Ja, nur Gerüchte.
Ja. Wobei ich mir immer vorgestellt habe, wenn ich mal einen Mathelehrer hätte, damit ich das endlich kapiere, hätte er so sein müssen wie du. Sowas hatte ich leider nie. Ich hatte immer Mathelehrer, wo keine echte Liebe aufkam. Und die einzigen Fächer eigentlich, wo ich wirklich brauchbar war, das war halt Kunst und Deutsch. Das waren so die beiden Fächer, wo ich wirklich sagen kann, okay, da lief's. Und der Rest, mittelprächtig bis eher nicht so schön. Sport war ja auch immer eine einzige Katastrophe, aber das Schreiben, das war damals auch schon freche Klappe haben und so weiter.
Ja. Kunst, da hast du den Herrn Passo noch gehabt, gell?
Ganz genau, den hatte ich noch.
Der ist jetzt in Pension. Wen hattest du denn in Deutsch? Ich meine, du warst ja begeistert von Deutsch, also darf man sagen, die Mathelehrer wollen wir jetzt nicht wissen, das war jedenfalls nicht ich.
Doch, das sage ich eigentlich ganz gerne. Ich war bei der Frau Wall und die Frau Wall hat natürlich schon einen sehr eigenen Geschmack gehabt, aber sie hat einem natürlich auch die ganzen guten Namen beigebracht und ich kann mich noch erinnern mit großem Vergnügen, dass wir zum Beispiel die ganze konkrete Poesie oder auch Jandl oder so weiter, das haben wir also wirklich sehr ausführlich gemacht und dann durfte man natürlich auch selber in die Richtung schreiben und das hat einfach Spaß gemacht, das war toll.
War ja auch keine hiesige, kam vom Niederrhein.
Ja.
ist ja kein Nachteil. Ja.
Nee, es war einfach wirklich ein guter Unterricht, es war sehr fundiert. Sie hat einen dann auch ab und zu mal rausgeschickt, also dass man wirklich auch was machen musste außerhalb vom Schulraum, was man immer gerne gemacht hat, aber auf die Art und Weise zum Beispiel bin ich dazu gekommen, dass ich damals einen kleinen Artikel schreiben sollte über Jastram, Ulmer Kulturbuchhandlung. Und ist ja dann so lustig, ne, dass jetzt dann zum Beispiel mit der Literaturwoche die Fäden wieder so zusammenlaufen, weil die Literaturwoche mache ich ja zusammen mit dem Sami Wilczek von der Bücherstube Jastram.
Ja, da kommen wir nachher dazu. Mhm. Also der Herr Passon hat sozusagen die Liebe zur Kunst geweckt und
nein,
dann hast du
nicht. Die Liebe zur Kunst war also schon weit vorher geweckt, weil meine Mutter hat ja als Grafikerin gearbeitet und da war im Haus einfach alles da, was man brauchte. Farben, Papiere, sie hat eine Zeit lang auch mit Glas gearbeitet, also Grafik auf Glas gemacht. Und das ist zum Beispiel das, was ich jetzt gerade momentan auch mache. Und da laufen so irgendwie wieder so die Geschichten wieder zusammen. Und sagen wir so, ich war dann eigentlich schon so mit Kunst oder mit dem Gedanken, Kunst zu machen, infiziert. Da konnte dann also der Kunstunterricht dann in späteren Jahren auch nichts mehr kaputt machen.
Gut, hat er ja wohl auch nicht.
Nee.
Also gut, das hat also familiäre Wurzeln, einfach die Begeisterung für das, was deine Mutter gemacht hat. Was hat eigentlich dein Vater gemacht?
Mein Vater ist Musiker. Ist Musiker, hat das auch in der Schule unterrichtet. Nebenbei, weil man muss ja dann immer Musik, Kunst, das sind ja keine richtigen Fächer, das sieht ja auch das Kultusministerium ganz richtig so. Deswegen hat man auch gesagt, man streicht das alles zusammen zugunsten von Naturwissenschaften. Und wenn man jetzt sagt, ich bin Musiklehrer, dann muss man natürlich noch was Fundiertes dazu machen. Deswegen hat mein Vater eben auch Deutsch unterrichtet. Also er ist auch ausgebildeter Germanist noch dazu. Und so kommt es natürlich auch, dass wir dann im Haus irgendwie einfach jede freie Wandfläche mit Büchern voll haben. Und jetzt, man muss sich nur vorstellen, was das für einen verheerenden Einfluss natürlich auf ein kleines Kind hat, wenn da lauter Bücher sind. Zuerst geht man mit dem Stift ran und kritzelt rein, später liest man das alles dann. Und dann hat man ja keine Wahl, ne? Die Mutter Grafikerin, der Vater hat haufenweise Bücher rumstehen. Ja, was soll man machen? Also Steuerberater hätte aus mir nicht werden können.
Ja, das klingt alles plausibel. Okay, oder vielmehr verständlich. Naja gut, das Elternhaus hat schon einen gewissen Einfluss. Also ich denke, so gewisses technisches Interesse, das kam halt bei mir von meinem Vater. Das muss ich halt einfach so sagen.
Nee, eine Anekdote möchte ich eigentlich noch gerne sagen, weil das eigentlich schon auch ganz wichtig ist. Meine Großmutter hat wirklich noch den letzten Teil ihrer Ausbildung am Bauhaus gemacht. Und da hatte sie natürlich dann teilweise von so ganz namhaften Kollegen so kleine Arbeiten, was man halt so untereinander getauscht hat, dann rumhängen zu Hause. Und das war natürlich dann schon auch im großmütterlichen Haushalt so, wenn da so ein Keller oder sowas rumhängt oder Müller, dann das guckt man sich dann natürlich schon auch an. Und Jahre später, wenn man dann selber in der Ausbildung ist und hört dann diese Namen wieder, dann sagt man sich, Mensch, ja, das ist eigentlich so ein bisschen Kindheitserinnerung fast.
Also du hast dann Kunst studiert. Wo? Mhm. Wo hast du das gemacht?
Das habe ich in Augsburg gemacht. Ich wollte ein schlaues Kind werden, deswegen habe ich das so für mich ein bisschen dual angelegt. Ich hatte eigentlich vor, nach Stuttgart zu gehen, an die Kunstakademie, aber ich war einfach, sagen wir es auf gut Schwäbisch, ein Schlamper. Habe einfach die Frist nicht eingehalten gehabt und habe dann gedacht, gut, ein Jahr lang will ich jetzt nicht warten, also gehst du nach Augsburg. Und dort habe ich dann an der Uni Kunstpädagogik studiert. Wobei das eben sozusagen damals noch in eigentlich drei Linien aufgeteilt war. Und ich habe dann die Linie genommen, wo es sozusagen eigentlich am ähnlichsten mit der Kunstakademie war, nämlich der Magister. Und da konnte man sich eigentlich austoben, wie man wollte. Und ich habe das dann so gemacht, indem ich dann halt eigentlich fast mein ganzes Studium im Druckraum und im Atelier verbracht habe. Und wo es ging, mich halt so um die ganze graue Theorie und so weiter gedrückt habe. Ganz ging es natürlich auch nicht.
Wie heißt jetzt dein Titel irgendwie? Magister Artium für
genau,
was? Für?
Genau, ich bin Magister Artium, so nennt man das. In Österreich wäre es schon fast der Doktor. In Deutschland sagt man immer so ein bisschen so der Diplom-Ersatz für die Künstler klar. Und Kreativen. Mittlerweile gibt es den Titel, glaube ich, gar nicht mehr. Der ist ja Bachelor und Master leider zum Opfer gefallen. Aber jetzt bei aller Flachserei, es war eine wirklich sehr profunde Ausbildung. Ich habe dann eben auch parallel dazu immer auch ganz praktisch grafisch gearbeitet. Habe mir einfach ein Zubrot verdient, indem ich dann so kleine grafische Arbeiten gemacht habe, Postkarten, Plakate gestaltet, sowas. Habe dann auch so ein bisschen einfach geschaut, immer so die Nase in den Wind zu halten, auch mal bei Künstlern im Atelier ein bisschen rumzustromern und da mitzuhelfen und auf die Art und Weise eine ganze Menge mitgekriegt.
Also, aber die Frage war jetzt trotzdem nochmal, also Magister Artium, MA ist klar, aber was kommt dahinter, Deutsch oder der Deutsch natürlich jetzt nicht, aber wie heißt das jetzt, bildende Kunst, also MA bildende Kunst oder wie?
Also auf meinem Magisterzeugnis steht drauf MA Kunstwissenschaften.
Ah ja, jetzt
das. Weil ich ja noch, ich hatte ja natürlich auch noch Kunstgeschichte und solche Sachen auch noch dazu und Ethnologie. Da nimmt man ja noch eine ganze Menge Sachen mit.
Magister Artium Kunstgeschichte. So, jetzt weiß ich es.
Ganz genau.
Genau das wollte ich wissen. Ich habe mich vielleicht meiner Frage etwas unklar ausgedrückt. Okay, was hast du eigentlich zunächst mal mit dem Studium angefangen? Ja, man hat es, man macht es ja nicht aus Jux und Dollerei. Es hat ja offensichtlich Spaß gemacht. Also das kam zumindest so raus, ein bisschen wenigstens.
Nee, es hat eigentlich sehr Spaß gemacht, weil ich habe tolle Leute kennengelernt, mit denen ich auch heute noch Kontakt habe. Ist also ganz nett. Morgen treffen wir uns zum Beispiel wieder bei unserer ehemaligen Dozentin, der Frau Dr. Roth-Bojatschiew, eine ganz tolle Frau. Und also einmal war natürlich der Austausch ganz toll, dann dadurch, dass das noch nicht so wie jetzt heute so verschult und durchgeplant ist, hatte man auch viele Freiräume, wo man einfach auch zwischendurch mal sagen konnte, jetzt probiere ich mal was völlig anderes aus. Es war einfach eine rundum gute Sache. Dann ist man mit dem Studium fertig und fragt sich so, was machst du jetzt? Man denkt natürlich dann so, die Welt wartet jetzt auf dich und ich habe natürlich erstmal alles falsch gemacht, was nur ging. Ich habe mir ein Atelier eingerichtet, ich habe mir da einen schönen großen Arbeitsbereich eingerichtet, ich habe gezeichnet, gemalt, Tod und Teufel gemacht. Und dachte so, jetzt geht das. Du spazierst einfach mit deinen Mappen in die Galerien rein und die mögen dich dann und dann geht das voran und in spätestens 2 Jahren bist du ein gemachter Mann. Pusteblume. War natürlich überhaupt nicht. Niemand wartet auf dich, niemand macht dir die Tür auf, wenn du da mit einer Mappe zu einer Galerie kommst, sondern da hebt erstmal das große Stirnrunzeln an, so nach dem Motto, oh Gott, noch so einer. Und ja, dann fängt man halt so allmählich an, so stückweise Tag für Tag so ein bisschen die Realität zuzulassen und zu sagen, gut, womit kannst du jetzt vielleicht auch noch Geld verdienen, außer halt als freier bildender Künstler? Und ich habe ja dann schon während dem Studium immer wieder auch Artikel und kleine Berichte so aus dem Bereich Kunst und Musik geschrieben und dann bin ich halt zur Zeitung spaziert und habe gesagt, so Leute, ich brauche Geld, ich kann schreiben, wollen wir nicht zusammenkommen? Und auf die Art und Weise bin ich dann einfach bei verschiedenen Adressen irgendwie immer wieder dann mal untergekommen als Schreiberling.
Oh, ja. Also so ist das, so bist du jetzt also über die Kunst, weil die Galeristen dich zunächst mal, sage ich jetzt mal, du hast keinen Namen gehabt, sage ich jetzt mal, für die, ja, sagen wir es doch mal so, als Störfaktor empfunden.
Ja, ja,
oder
ja,
vielleicht,
genau,
ja, man hat gestört den Tagesablauf, das Galerieleben und dann hast du halt gedacht, okay, irgendwann was muss ich leben. Also hast dich an die Frau Wall erinnert, an deine Begeisterung fürs Schreiben.
Ich habe mich natürlich schon vorher dran erinnert, weil im Studium muss man ja immer so diese Hausarbeiten und Geschichten schreiben und die müssen ja immer in einem wahnsinnig trockenen, drögen Stil abgefasst werden. Da darf ja nichts rein, was irgendwie ein bisschen fantasievoll ist. Also mir wurde immer so essayistischer Stil vorgeworfen. Das ist natürlich eigentlich an der Uni, so in diesem ganzen Betrieb, ist das eigentlich die Hinrichtung. Wenn man dir sagt, du hast einen essayistischen Schreibstil, ich meine, da kannst du auch fast schon mit untergelassener Hose durch die Gänge rennen. Das ist ja furchtbar. Aber mir ging es dann so, ich habe dann ganz brav das gemacht, was man wollte, also Fußnoten gemacht, Oxford-mäßig. Ich habe dann immer schön brav, ganz, ganz sachlich, ganz ruhig meine Hausarbeiten und Seminararbeiten und etc. abgefasst. Aber wenn man dann immer so ernst sein muss, dann braucht man Ausgleich. Und dann habe ich halt einfach angefangen, so Persiflagen auf diese Hausarbeiten zu schreiben. Also wo ich die haarsträubendsten und absurdesten Dinge dann geschrieben habe, aber halt in einem ganz sachlichen, nüchternen Tonfall. Und so ging das dann natürlich los. Und manchmal habe ich das dann auch schon während dem Seminar gemacht, so wenn man dann gesagt hat, so heute ist es nicht so spannend, bevor ich jetzt einschlafe, schreibe ich irgendwie einfach schon mal so parallel dazu ein bisschen sowas auf. Dann hat man das mal vorgetragen, dann gab es irgendwie Leute, die jetzt nicht gut für die eigene Biografie sind, die sagen, so ein Blödsinn, da musst du weitermachen, das ist doch gut. Und dann fängt man natürlich irgendwie an, auch sich Ideen einzuspinnen und sich zu sagen, Mensch, ja, warum eigentlich nicht, machst du halt mal weiter.
Also das mit diesen Hausarbeiten, das kann ich insofern ein Stück weit nachvollziehen. Ich habe einen Freund, der hat Kunstgeschichte studiert, unter anderem, also neben Französisch und so ein paar Sachen. Und der hat mir hin und wieder so seine Hausarbeiten zum Gegenlesen gegeben. Also zum Beispiel, da ging es um das gläserne Reliquiar in Paris. Die Hausarbeit, es war grausam zu lesen. Also für einen Nicht-Wissenschaftler genauso wie du sagst, vollkommen dröge, wo ich auch gedacht habe, wer liest denn bitte sowas? Das ist ja grausam.
Also so ging es mir dann schon auch immer. Und wenn man sich dann noch vorgestellt hat, so diesen staubtrockenen Text hast du selber verfasst, das tut schon fast weh. Und dann muss man natürlich da irgendwo so ein Gegengewicht machen. Und ich meine, der Student ist ja längst nicht so das disziplinierte Wesen, als dass es die Öffentlichkeit gerne sieht. Ich habe daneben natürlich dann immer auch Karikaturen und Cartoons gezeichnet von den Dozenten und mit meinem guten Freund Paolo Caleri, der mittlerweile als arrivierter Karikaturist unterwegs ist. Wir haben uns dann immer so Bildergeschichten hin und her geschrieben. Und manchmal, glaube ich, haben wir sogar das Seminarende verpasst, weil wir uns dann so da rein vertieft hatten. Da kam dann irgendwann der Dozent und sagte, so Leute, es ist vorbei, ihr könnt jetzt danach aufhören zu zeichnen. Seminar ist rum.
Bei uns zu Gast in der Plattform der Schriftsteller und Zeichner, jetzt habe ich es richtig auf der Platte, Florian Arnold. Florian, wir haben vor der Musik so ein bisschen über die bildende Kunst darüber geredet, dass du Magister Artium für Kunstgeschichte bist und auch schon ein bisschen angesprochen, dass du dann auf die Schriftstellerei gekommen bist durch Glossen. Was hast du alles geschrieben? Also irgendwie bist du dann zu Zeitungen gegangen, gesagt, du musst Geld verdienen. Wie lief das dann?
Ja, es lief eigentlich ganz genau so. Ich habe gesagt, ich gehe sowieso viel zu Kulturveranstaltungen. Ob ich jetzt dahin gehe von privat oder ob ich jetzt einfach einen Schreibstift dabei habe und drüber berichte, das kommt für mich fast aufs Gleiche raus. Dass es dann natürlich nicht das Gleiche ist, das habe ich erst später gemerkt. Aber es war eigentlich für mich eine ganz, ganz logische Verknüpfung, weil mich einfach Kunst und Musik und alles sehr interessiert. Ich gehe dann zu vielen Veranstaltungen und ich habe dann eben drüber geschrieben. So auf die Ideen, einen Roman zu schreiben oder einfach sozusagen auch größere epische Dinge, also jetzt nicht nur kleine Glossen oder kurze Satiren, das kam eigentlich relativ früh auf, weil wenn man so seinen ersten großen Schinken mal durchgelesen hat und sich sagt, Mensch, das ist eigentlich toll, wie jemand so eine Geschichte erfindet, diese Geschichte dann mit Figuren füllt und man am Ende das Gefühl hat, man macht das Buch zu und man kennt diese Figuren jetzt eigentlich fast genauso gut wie die eigenen Freunde, dann ist das wahnsinnig faszinierend und da sagt man sich dann auch, also das müsste man eigentlich auch mal ausprobieren. Und ich habe dann mit 16 eigentlich sozusagen schon meinen ersten Romanentwurf gemacht, der natürlich auch völlig zu Recht nicht veröffentlicht ist. Aber das ist einfach wichtig, dass man, ich glaube, in der bildenden Kunst ist es genauso, man muss immer experimentieren und ausprobieren und vor jedem gelungenen Werk steht auch ein Werk, das nicht gelungen ist und wo man aber sagt, ich habe was dran gelernt.
Welche Bücher waren denn das, die dich so fasziniert haben? Ich meine, wahrscheinlich eine Riesenlatte, aber ein paar davon.
Also was mich eigentlich als erstes sehr fasziniert hat, das waren tatsächlich Science-Fiction-Bücher. Das war einfach so dieses bisschen so Eskapismus, so in andere Welten einsteigen, seltsame Figuren kennenlernen. Da wurde natürlich schnell dann auch so Namen dann wie Thomas Pynchon zum Beispiel dann auch wichtig, wo ich sagen muss, das erste Mal, wo ich ihn gelesen habe, habe ich ihn nicht verstanden. Aber ich fand einfach die Sprache sehr, sehr schön. Das war eine sehr schöne, sehr bildhafte Sprache. Er bringt auch wirklich die ungewöhnlichsten Figuren zusammen, die echten Underdogs, Antihelden. Also das machen eigentlich wenige so schön wie er. Und über so jemanden wie Thomas Pynchon, aber der eigentlich auch keinem Genre wirklich zuzuordnen ist, kommt man dann auch zu anderen. Und was ich dann gerne gemacht habe, war natürlich, wenn so ein Autor seinen Lieblingsautor genannt hat, dann habe ich natürlich auch geguckt so, wenn jemand, der was Gutes schreibt, jemand anderen gut findet, dann musst du den ja auch lesen. Und dann liest man sich mal so durch den Handke durch, der mir gefallen hat. Sehr gefallen hat mir natürlich eine Zeit lang auch einfach Dickens. Einfach auch so dieses Einsteigen in diese Welt des 19. Jahrhunderts, auch mit manchmal auch so ein bisschen Seifenoper-Charakter, aber auch wieder so eine sehr, sehr schöne, bildreiche Sprache, sehr lebendige Charaktere. Und dann war natürlich für mich eigentlich auch so ein Erweckungserlebnis der Wolfgang Hildesheimer. Ein deutscher Schriftsteller, der eigentlich so, kann man sagen, so ein Zeitgenosse von Herrn Heinrich Böll und solchen Leuten, Günter Grass, der von all diesen Leuten sehr gemocht wurde, aber eigentlich zu dieser Runde nicht gepasst hat, weil er so diese ganze Betroffenheitsliteratur, so diese Kriegsaufarbeitungsliteratur, die hat er einfach nicht gebracht. Sondern er hat einfach auch so eine sehr fantasievolle, eine sehr eigene Schreibe gehabt. Und ich kann mich erinnern, also was bei mir so ein richtiger Auslöser war, das war sein Roman Tynset. Eigentlich so ein Gedankenexperiment. Da geht es um einen Mann, der seit Jahren sein Haus nicht mehr verlassen hat. Und er beschreibt eigentlich am Anfang in epischer Breite sein Bett, wo dieses Bett herkommt, wer in dem Bett gelegen hat. Ein Bett aus dem 16. Jahrhundert, da haben sich Mönche mit irgendwelchen schönen Frauen drin gewälzt. Und also es geht richtig ordentlich zur Sache. Aber alles in einer sehr, sehr schönen lyrischen Art und Weise. Und dann spricht er immer davon, er will mal verreisen, richtig weit verreisen. Und er guckt dann irgendwie ins Bahnkursbuch und entdeckt dort den Namen Tynset, also in Norwegen. Mhm. Und er verbindet mit dem Ort nichts, er weiß nichts über den Ort, aber ihm gefällt einfach nur der Klang dieses Wortes. Und dann geht es das ganze Buch über eigentlich nur darum, was müsste man tun, um nach Tynset zu reisen. Er verlässt das Haus nie, er verlässt wahrscheinlich den Raum nie, er kommt auch nie nach Tynset. Aber was bis dahin passiert, das ist eigentlich so die ganz große Schreibkunst. Und das war ein Buch, ich habe das gelesen, ich habe es zugeklappt und habe gedacht, Mensch, das ist es. Wenn du irgendwann mal ins Grab sinkst und hast irgendwas geschafft, was nur annähernd so ähnlich ist, dann hat dein Leben irgendwie einen Sinn gehabt.
Jetzt muss ich mit meiner Unwissenheit ein bisschen kokettieren. Also Böll und Grass, das sagt mir was, aber Hildesheimer habe ich jetzt wahrscheinlich zu meiner Schande oder auch vielleicht verständlicherweise nichts gehört.
Das ist eigentlich nicht mal unbedingt deine Bildungslücke, sondern das ist einfach ein Problem, dass er so ein bisschen aus dem Raster gefallen ist. woran er selber nicht ganz unschuldig ist, weil Wolfgang Hildesheimer hat schon Anfang der 70er Jahre erklärt, also er gehörte auch so zu den Ersten, die so auch diese Öko-Bewegung sehr wichtig fanden. Und er fand das eigentlich wahnsinnig deprimierend, was die Menschheit da trieb, so Atombombentests, ein Krieg nach dem anderen, verseuchte Umwelt. Er hat auch ein sehr schönes Stück dazu geschrieben, ein Radiohörspiel namens Biosphärenklänge, wo es auch darum geht, wie der Mensch eigentlich die Natur ruiniert und dass es auch kein Umkehren mehr gibt. Und er hat auch das eigentlich so gesehen, dass die Literatur so der letzte Ausweg vielleicht ist, aber dass eigentlich die Menschheit wirklich auf dem absteigenden Ast ist und selber sägt an dem Ast, auf dem sie sitzt. Und er hat dann auch angekündigt, ich ziehe mich zurück, ich werde verschwinden, ich werde noch ein letztes Stück schreiben und dann bin ich weg. Und genauso hat er es auch gemacht. Das Problem war natürlich dann auch, indem dann ein Schriftsteller sozusagen sein eigenes Verschwinden erstmal ankündigt, inszeniert und dann auch vollzieht, ist er natürlich irgendwo tatsächlich dann auch von der aktuellen Bühne weg. Dass seine Werke nach wie vor bei Suhrkamp eigentlich erhältlich sind, ist halt leider nur wirklich nur noch wenigen Eingeweihten bekannt. Aber er hat so wunderschöne Sachen geschrieben, die auch einfach teilweise sehr, sehr witzig sind, sehr grotesk. Also er hat zum Beispiel einen herrlichen Roman geschrieben über eine ganze Kunstfälscher-Dynastie, die sozusagen eigentlich am Ende mit ihren Kunstfälschungen einen ganzen Staat legitimieren und aufrechterhalten. Das heißt, das Paradies der falschen Vögel. Und das ist ein herrlicher Roman. Man lacht auf jeder Seite und man fragt sich eigentlich, warum kennen nicht mehr Leute dieses Buch? Also es würde keiner mehr von Mario Barth reden, wenn man dieses Buch mal gelesen hat. Dann wüsste man auch eigentlich, was Humor leisten kann.
Und wann hast du diesen einen Roman, wo es um diese Reise nach Tynset, habe ich jetzt das richtig verstanden?
Genau.
Wo es um diese Reise nach Tynset ging, wann hast du den gelesen?
Den habe ich, was haben wir jetzt, 2015? Ja, so um 2000 rum habe ich den gelesen.
Wie alt warst du da?
Frag mich was Einfacheres. Also jetzt marschiere ich mit strammen Schritten auf die 40 zu, entsprechend halt irgendwas Ende 20, sowas schätze ich.
Und der Roman hat dich also so inspiriert oder angeregt zu eigenen Arbeiten. Jetzt mal nach dem Versuch mit 16 da was zu schreiben, jetzt mal sagen, jetzt aber will ich es wissen. Was hast du dann gemacht? Du hast ihn also gelesen und da war so eine Motivation da auf einmal.
Genau, also geschrieben habe ich eigentlich immer, aber das war eigentlich vielleicht so der Moment, wo man dann sagt, so jetzt musst du auch selber einfach mal ran und auch mal gucken, was kannst du. Ich habe dann natürlich erstmal angefangen mit Kurzgeschichten, wo man sich dann rantastet, die man dann immer etwas länger macht, wo man dann einfach auch guckt, wie kann man so einen Charakter besser in den Griff kriegen. Und um so einen Charakter, den man selber erfindet, gut in den Griff zu kriegen, empfiehlt sich es natürlich dann auch sozusagen ein bisschen, ihn genauer kennenzulernen, ihn mehr zu beschreiben, dann sein Umfeld zu beschreiben. Und ich weiß es nicht, also der erste Roman eigentlich, wo ich dann wirklich sagen würde, wenn man sowas wie ein Werkverzeichnis erstellt, der erste, den man gelten lässt, den man nicht in die Papiertonne tritt, den habe ich eigentlich quasi als Kurzgeschichte angefangen und irgendwann mal guckst du bei der Seitenzählung dann drauf und stellst fest, Mensch, 80 A4 Seiten, das ist jetzt schon keine Kurzgeschichte mehr. Nee. Dann macht man noch so ein bisschen Feinschliff und sagt sich, Mensch, die Facette könnte man noch dazu machen und hier könnte man noch ein bisschen was machen. Und dann hat man 120 Seiten und dann sagt man sich, Mensch, das ist jetzt eigentlich schon, also dafür, dass du eigentlich nur ein paar Seiten über eine bestimmte Figur schreiben wolltest, ist das gar nicht schlecht.
Reicht dann schon für ein Taschenbuch.
So. Also für ein Taschenbuch reicht es auf jeden Fall und wenn man es kleingedruckt macht, dann sind es auf jeden Fall auch schon mal 90 bis 100 Seiten gedruckt, also das ist dann schon nicht ganz schlecht, ja.
Wie hieß dieses Stück oder dieser Roman und um was ging es da?
Das ist gut, dass du mich das jetzt fragst, weil ich den nämlich gerade dieser Tage rausgezogen habe, um ihn nochmal völlig zu überarbeiten, weil mir eigentlich die Grundidee gefällt. Der Roman hieß Letzte Blüte und es ist eigentlich so ein bisschen so eine Endzeitstimmung, aber gepaart mit so einem gewissen Humor und mit viel sozusagen skurrilen und humorvollen Figuren. Es geht einfach darum, dass sozusagen die Zeit aus den Fugen gerät und erzählt wird einfach die Geschichte von 3-4 Personen, die damit auf ihre eigene Weise umgehen müssen. Und die Hauptfigur ist halt Uhrmachermeister. Und was macht ein Uhrmachermeister, der eben,
in die Zeit aus den Fugen gerät,
dessen Hauptkapital nicht mehr funktioniert. Was macht der dann? Und der versucht halt eben dann sozusagen, sich da was einfallen zu lassen.
Also die Zeit gerät jetzt im physikalischen Sinn aus den Fugen. Irgendwas stimmt dann.
Im physikalischen Sinne, wobei ich natürlich eben vorhin auch andeuten wollte, dass mit Mathematik und Physik hat bei mir schon in Schülerzeiten so schlecht funktioniert, dass ich jetzt da natürlich wenig auf wissenschaftliche Genauigkeit gehe, sondern es geht sozusagen eben um die psychischen und physischen Folgen einfach, was passiert, wenn eigentlich so dieses Konstrukt, was wir ja alle brauchen, wir ticken ja auch alle sozusagen mit unserer eigenen inneren Uhr, wenn das einfach sozusagen wegbricht.
Aber ich glaube, auch wenn man jetzt nichts von Naturwissenschaften so groß versteht, allein schon die Tatsache, wie du sagst, der Uhrmacher kriegt größte Probleme, weil eben da was nicht mehr stimmt, dann ist es schon klar, was man mit Zeit aus den Fugen geraten.
Genau. Gerät, was man natürlich schon macht und was ich dann, wo ich dann manchmal doch dachte, Mensch, hättest du in der Schule mal hier oder da ein bisschen mehr zugehört. Ich habe dann schon auch meinen Stephen Hawking oder sowas dann auch durchgelesen, weil du dann natürlich anfängst festzustellen, du kannst nicht einfach nur ins Blaue reinschreiben. Es gibt einfach bestimmte Dinge, da musst du Bescheid wissen, bestimmte Gegebenheiten. Und das ist natürlich auch das, was dann, wenn man so eine Geschichte schreibt, vor allem eine längere Geschichte, da kommt man dann eben dazu, dass man dann einfach sagen muss, gut, du musst auch mal recherchieren, du musst auch einfach ein bisschen Fakten liefern, du musst einfach einen gewissen Hintergrund herstellen, den du natürlich nicht immer nur aus eigenem Wissen oder Erfahren herstellen kannst.
Es geht ja heute in der Sendung unter anderem um deinen neuen Roman, ein ungeheuerlicher Satz. Was war jetzt noch irgendetwas dazwischen, zwischen dieser aus der
Wahnsinnig
Zeit?
Viel.
Aus, ja, dass wir das kurz noch, was heißt kurz, mehr oder weniger kurz noch ansprechen und dass wir dann, sagen wir mal, eine Musikpause machen und dann zu dem ungeheuerlichen Satz dann kommen. Also noch vielleicht so ein bisschen Revue passieren lassen. Was war denn sonst noch?
Ich habe eigentlich dann nach dieser letzten Blüte, den Roman habe ich damals fertiggestellt, habe ihn angeboten, habe keinen Verlag gefunden. Jetzt momentan gibt es einen Vorvertrag. Habe dann einfach angefangen, eben wieder mich auf die kleineren Formate zu konzentrieren und habe halt eben auch sehr viel so Satire geschrieben, kleine Theaterstücke. Und dann habe ich eben 2012 mein satirisches Wörterbuch rausgebracht. Da saß ich ja auch schon bei FreeFM. Das war das A bis Z Handwörterbuch zur Beseitigung der modernen Ratlosigkeit, wo ich mich einfach so lustig mache quasi über diese ganzen Ratgeberbücher, diese Ratgeberschwämme. So wo eigentlich, was weiß ich, wie bohre ich mir in der Nase, wie kratze ich mich am Kopf, wie trage ich meine Brille richtig rum.
Das ist wichtig.
Ja. Das ist wichtig, ja. Und das muss man auch erklären. Und das mache ich in dem Buch, aber halt auf eine Art und Weise, wo man hinterher dann zwar lacht, aber nicht unbedingt schlauer ist.
Man darf ja auch nicht Gesundheit sagen, wenn jemand niest, weil das ja unterstellt, dass der krank ist.
Ja, ja, genau. Also solche Sachen sind es. So Aberglauben oder einfach so Begriffserklärungen von Begriffen, die es einfach nicht gibt. Und dann habe ich 2013 im gleichen Verlag, im Verlag auf der Warft, dann Würstelessen mit Aliens nachgeschoben, wo ich dann einfach so mal sozusagen so ein bisschen das wienerische Familienerbe noch nachgeschoben habe. Das sind alles so ein bisschen so skurrile, schwarzhumorige Kurzgeschichten und Erzählungen. Da geht es auch um Weltuntergang, um darum, wie alte Männer vielleicht auch mal als Bratwürstchen enden, wenn sie sich nicht brav verhalten. Und naja, weißt du, was sollst du machen, wenn du Wiener Wurzeln hast? Ne? Irgendwann schlägt das halt durch, das ist wie Rost.
Ja, klar, so eine gewisse Todessehnsucht und so. Das sagt man ja den Wienern nach.
Ne? Nein, der Wiener
stimmt
ist
es nicht.
Na, der fröhliche Tod.
Der fröhliche Tod.
Da sitzt man eher mit dem Tod am Tisch und zecht mit ihm und trinkt ein Glasel Wein und lässt alles gut sein. So die Todessehnsucht ist beim Wiener jetzt nicht so, dass er wirklich vom Hochhausdach springt, sondern eher so, dass er anderen dabei zuguckt und dann sagt, siehst, ich bin nicht gesprungen.
Also, das ist jetzt also ein bisschen differenzierter. Jetzt weiß ich, was du meinst. Also so habe ich es auch gar nicht gemeint, dass er jetzt den Tod sucht oder so, sondern du hast jetzt auf den Punkt gebracht, genau das ist es. Ich habe halt nicht die richtigen Worte gefunden, genau so.
So habe ich mich dann eben weiter durchgeschlagen und habe aber irgendwie nebenbei, es sind immer so also Kurzgeschichten, Ideen, sind immer wieder so längere Erzählungen oder auch Romane entstanden und jetzt momentan würde ich sagen, so 6 Manuskripte liegen einfach fertig da und werden jetzt, wenn alles gut geht, dann im Lauf der nächsten Jahre dann auch irgendwann mal erscheinen.
Und was jetzt demnächst kommt, das ist jetzt ein ungeheuerlicher Satz.
Ganz genau der.
Und darum geht es dann nach der Musik. Radio Free FM, die Plattform mit Rudi Arnold. Bei uns zu Gast Florian Arnold. Das ist also jetzt ganz witzig. Wir sind aber nicht verwandt oder verschwägert. Doch vielleicht um irgendwelche 1000 Ecken rum. Man weiß es ja nicht.
Wenn wir 500 Jahre zurückgehen, wer weiß.
Man weiß. Also das kann man ja statistisch nachrechnen. Machen wir jetzt aber nicht. Florian, wir haben uns vor der Musik so ein bisschen über deine jüngere schriftstellerische Tätigkeit unterhalten. Und jetzt geht's um das aktuelle Werk. ein ungeheuerlicher Satz.
Genau, der noch gar nicht erschienen ist, sondern erst jetzt im März auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt werden wird. Da werde ich also dann zum ersten Mal wahrscheinlich auch aus der gedruckten Fassung dann vorlesen, weil gedruckt ist es aktuell auch noch nicht. Aber ich freue mich schon sehr drauf, es wird sehr schön. Ich sitze gerade noch an den Illustrationen dazu, die mache ich dann auch selber. Und das ist irgendwie so ein Manuskript, das mir sehr am Herzen lag und wo ich jetzt auch ganz froh bin, dass ich eine ganz tolle Verlegerin gefunden habe, die verstanden hat, worum es mir da geht.
Mhm. Kurze Zwischenfrage, Leipziger Buchmesse, wann ist die dieses Jahr?
Die Leipziger Buchmesse beginnt, also Publikumsverkehr beginnt am 12. und so die
März.
12. März, genau, mhm. genau. 12. März bis 15. März. Und vorher ist halt so für die Verlage, für die Buchhändler und so weiter, da gibt es halt vorher noch so einen Preview-Tag, wo man so ein bisschen unter sich ist. Was auch ganz, ganz hübsch ist, da trifft man nämlich dann tatsächlich auch die Verleger und Lektoren, die ja dann so beim Publikumsandrang sich teilweise so ein bisschen dann dünne machen und an den Kaffeestand verschwinden.
Verleger hast aber schon, das ist alles schon unter Dach und Fach?
Ja, ja, das ist schon seit letztem Jahr unter Dach und Fach, das hat ja auch alles Vorlauf und das ist der Mirabilis Verlag und die Barbara Miklaff, die habe ich letztes Jahr auf der Buchmesse kennengelernt. Wir haben uns sofort gut verstanden. Und
auch auf der Leipziger?
Auf der Leipziger Buchmesse, mhm. ja. Mhm. Ja, ich bin da viel, weil ja, meine liebe Freundin lebt dort in der Nähe und dann ist natürlich Leipzig irgendwie einfach Leipzig. So die Stadt.
Leipzig,
genau.
Leipzig.
Da, wo man gerne hingeht und wenn man dann ja. sagt, so abends jetzt noch mal ein bisschen Kultur schnuppern, dann fährt man halt dahin.
Das ist an welchen Tagen liest du da?
Ich lese am Freitag den 13.
Wow.
Ich bin nicht abergläubisch.
Nein, das natürlich nicht.
Das war jetzt ich weiß nur noch nicht, wo ich lese, in welcher Halle das ist. Das weiß ich alles noch nicht. Das werde ich jetzt erst noch erfahren. Ich weiß irgendwann um die Mittagszeit rum. Ich glaube am 13. um 13 Uhr oder irgend sowas.
Also ist so 13 Uhr 13.
Ungefähr sowas, ja.
Ja, aber so ganz persönlich muss ich auch sagen, ich kenne ja beide Buchmessen. Mir gefällt die Leipziger viel, viel besser. Schade, dass so weit weg ist. Ja, also irgendwie hat es einen anderen Flair als Frankfurt. Ich meine, die Frankfurt ist auch schön, aber es ist eine persönliche Geschichte.
Ja, also mir gefällt einfach, ich finde zwei Buchmessen eigentlich sehr schön. Das eine ist die Wiener, die im Museumsquartier stattfindet. Die muss man einfach auch mal gesehen haben. Und natürlich Leipzig. Und Leipzig hat halt doch irgendwie, ich meine, da sind auch die ganzen Cosplayer natürlich,
was ja, mir
auch
deswegen immer Spaß macht. Deswegen kenne ich es.
Ja, das ja. dachte ich mir doch.
Deswegen kenne ich es, ja.
Nee, das macht wirklich noch eine Lebendigkeit einfach. Dann haben sie auch immer eine schöne, große Ausstellung dabei mit Buchgrafik, mit Kunst, wo auch die ganzen Hochschulen vertreten sind mit ihren ganzen Kursen. Also da ist einfach wirklich eine ganz große Bandbreite und man trifft wirklich tolle Leute. Und ich hab's echt schon geschafft, in Leipzig dann Leute wiederzusehen, die irgendwie auch gesagt haben, nach Frankfurt gehe ich eigentlich nicht, weil das ist mir dann auch zu groß ja. irgendwo.
Mal abgesehen von der Buchmesse, auch Leipzig ist einfach eine wunderschöne
Stadt. Ein Traum, so. Einfach. Und irgendwie, ich meine, ich bin jetzt seit ein paar Jahren da, regelmäßig. Man kommt nicht rum, man entdeckt immer noch was Neues. Und die Leipziger sind irgendwie auch so ein Völkchen, so, die lassen auch nicht locker. Irgendwie kommt immer noch mal was Neues. Und es ist einfach wirklich spannend, auch wenn man so guckt, so das letzte Mal ist man an einem Hinterhof vorbeigegangen, da war nichts. Das nächste Mal geht man vorbei und dann haben sie da eine Galerie eröffnet oder eine nette kleine Kneipe mhm. oder haben wieder irgendeine Baulücke geschlossen oder so. Also die Stadt ja. hat eine tolle Dynamik einfach.
So, jetzt vor dem Mischpult, da ist ein Bildschirm. Und der Bildschirm ist gelb und eine weiße Schrift. Und der Florian hat mithilfe von Paolo das Bild aufgemacht. Und da stehen jetzt irgendwelche Texte. Ich nehme jetzt mal an, aus dem ungeheuerlichen Satz.
Nein, nicht aus dem ungeheuerlichen Satz, sondern das ist der Block zum Buch.
Ah, der Block.
Und auf dem Block steht quasi die Vorgeschichte.
Ah.
Die Vorgeschichte ist tatsächlich ganz interessant, weil die hat in der Nähe von Leipzig stattgefunden. An einem Winterabend. Und ja, ich erzähle jetzt mal so ein bisschen was und dann würde ich vielleicht einfach eine kleine Passage lesen.
Alles klar.
Ich war mit meiner Freundin also unterwegs, wir waren eingeladen und sie wusste nicht genau, wo er ist und ich habe kein Navi im Auto. Und dann haben wir einfach gesagt, so völlige Schnapsidee, wir fahren jetzt einfach los, wir werden es schon finden. Ja, so leicht haben wir es aber nicht gefunden. Wir sind dann lange durch die dunkle Nacht gefahren, durch Saaletal und haben dann überlegt, was machen wir jetzt? Gehen wir da noch hin oder gehen wir nicht? Und während man halt so im Auto sitzt, völlig ohne Plan, wo es eigentlich sein könnte, so durch die Gegend fährt, unterhält man sich. Und dann habe ich ihr halt erzählt von einem Traum, den ich hatte. Mhm. Ich hatte einen komischen Traum heute Nacht, sage ich. Es stimmte nichts, aber trotzdem war es sehr wirklich. G schweigt. Traumerzählungen mag sie nicht. Träume sind nichts Reales, das Hirn räumt auf, sagt sie. Sie träume sowieso nur schwarz-weiß, sagte sie einmal, und dann auch nur in Zeitlupe. Alles sehr langsam, manchmal nur Standbilder. Am Morgen sei dann sowieso alles weg. Ich will meinen Traum aber erzählen. Seit langem hat kein Traum mich mit seinen wirren Bildern so nah an etwas Verschüttetes meiner Erinnerung herangeführt. Wenn wir nicht weiterfahren, kommen wir viel zu spät, sagt G., ohne Druck auf den Stimmbändern. Ich höre es, sie mag eigentlich nicht dorthin. Aber ich soll es dann sein, der beschließt, dass wir das Haus nahe L nicht finden, dass wir umkehren, um uns einen faulen Abend machen zu können. Vertrödelte Abend, wie G. das gerne nennt. Weil sie nichts von meinem Traum hören will, beschließe ich, sie zu bestrafen. Das finden wir schon, sage ich. Das Auto im Halbschwarz zwischen zwei Feldwegen zu wenden, wird höllisch sein. Noch lasse ich den Motor aus. Ich würde wirklich gern von dem Traum erzählen. Ich würde gerne zu G. sagen, vielleicht ist ein Traum nicht echt, aber er ist mehr als ein System psychologischer Gepäckverstauung. Wenn ich es aufschreibe, denke ich, würde sie es ernst nehmen. Wenn ich es nur erzähle, ist es nicht real. Ich lasse das Auto wieder an. Ich könnte jetzt gleich beginnen zu schreiben. Ja, ich habe Lust, die verwehenden Traumbilder noch einmal zusammenzusetzen und zu versuchen, die Monologe und die Gerüche, die Farben und die Geräusche dieses Traumes wirklich zu machen. Ich träume in Farbe. Es ist alles mit Gerüchen und Geräuschen ausgestattet und voller Angst und Ungewissheit. Eine Stimmung wie in den Spielen jener Kinder, die an dunklen Wintertagen lange draußen bleiben durften und bei Einbruch der Dunkelheit wagten, noch einmal dorthin zu gehen, wo sie jedem Zugriff der Erwachsenenwelt entzogen waren. Der Geruch von feuchter Kleidung, von Schnee, Eis und gefrorenem Laub in der Nässe. Eisengraue Baumriesen, kindisch sehnsüchtiges Geisterhorchen, Masken im Knochengestrüpp des Winterwaldes. Wissen, dass man ins Warme fliehen könnte, sich mutig fühlen, weil man eben nicht ins Warme flieht. Oder wir machen uns einen faulen Abend, sage ich. Der Blinker wirft ein Fragezeichen ins Schweigen. Und jetzt, fragt G. Ja, sage ich. Was jetzt? So. Und so ging das im Prinzip dann los. Also wir sind dann tatsächlich nicht dahin gefahren. Wir haben dann einfach behauptet, wir haben es nicht gefunden, was ja stimmte.
Ohne Navi heutzutage findet man es ja nicht.
Ja, also im Saaletal gibt es auch Ecken, wo man sagen muss, da hinzufinden. Also da ist auch heutiger Straßenbau noch nicht ganz ertüchtigt. Mhm. Und es endete dann eigentlich damit, sie ist dann recht bald eingeschlafen. Ich habe sie schlafen lassen und ich habe mich hingesetzt und habe angefangen zu schreiben. Und in der Nacht noch die ersten 30 Seiten dann runtergeschrieben gehabt.
Hast du deinen Traum aufgeschrieben, so wie hier in dem Blog oder in dem Roman?
Es war nicht ganz der Traum, sondern es war eher die Stimmung dieses Traumes. Es war eine Szene, die im Roman aber sehr wichtig ist. Und diese Szene ist sozusagen ein verlorenes Kind. Also ein Kind, das durch einen Wald irrt und eigentlich genau weiß, wo es hingehört. Und auch irgendwo so in diesem Nebel das Elternhaus sieht, aber es schafft einfach nicht, dorthin zu kommen. Und diese Szene war sehr real. Also ich bin am Morgen aufgewacht und hatte, wie das bei manchen Träumen so ist, so wirklich so ein bisschen so Schwierigkeiten wieder ins Hier und Jetzt zu finden, weil dieses Bild sehr, sehr präsent war. Und da dachte ich mir, da musst du was draus machen. Und dann wollte ich mit ihr natürlich drüber reden. Und sie ist so tatsächlich so ein bisschen so gebaut, dass sie sagt so, ich weiß nicht, Träume, da möchte ich gar nicht so viel dran ruminterpretieren. Und ich mache das aber ganz gerne und ich habe es dann halt eben einfach literarisch dann aufgearbeitet.
Mir ist neulich mal so ein nettes Wortspiel eingefallen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Doch, da habe ich mit einem im Internet so Kontakt aufgenommen. Und die Wirklichkeit des Traums, das war so das Wort, das mir da so in den Sinn kam. Das war so ein bisschen bei dir?
Ja, ich meine, ich finde auch solche Überlegungen, dass man sagt, sozusagen im Traum geht sozusagen die Seele oder die eigene Psyche spazieren in alternativen Welten oder in parallelen Wirklichkeiten. Das finde ich eigentlich durchaus bedenkenswert. Und es gibt ja so Träume, wo man sagt, da kann man sich morgens nicht mehr erinnern, die waren auch nicht besonders bedeutsam. Und es gibt andere Träume, die man auch über die Jahre immer wieder träumt, die also auch immer gleich ablaufen, wo man sich dann, also wo ich mich dann manchmal schon frage, ist da vielleicht nicht so ein Erinnerungsfetzen, den du jetzt nicht zuordnen kannst? Was ist das? Und solche Stimmungen dann natürlich aufzugreifen und zu sagen, die nehme ich jetzt als Anlass, so als Kernpunkt einer Erzählung oder einer literarischen Arbeit, das finde ich schon gut und legitim. Das haben ja auch viele Autoren durch die Geschichte immer wieder gemacht.
Ja, klar. Und dann gibt es natürlich auch Träume, die, ja, den hat man vielleicht nur einmal, aber an den erinnert man sich, weil es so ein Hammer war, sage ich jetzt
mal. Ja, genau sowas.
das gibt's auch. Ja gut, jetzt kommen wir aber doch ein bisschen zu deinem ungeheuerlichen Satz. Wie ging es jetzt also weiter? Hier, du hast was aus dem Blog vorgelesen, du hast gesagt, okay, das war dir jetzt so wichtig, das Haus nicht zu finden und dann 30 Seiten nachzuschreiben.
Ja, das war schon wichtig, weil ich glaube, wenn wir an diesem Abend da zu dieser Party, zu der wir da eingeladen waren, gegangen wären, dann wäre diese Stimmung verflogen. Also es war auch ganz wichtig, so diese Fahrt durch die Nacht, so ein bisschen so dieses Herumirren, das auch an dieses Herumirren dieser Traumsequenz anschloss. Dann auch wieder den Heimweg zurück nach Naumburg zu finden und zu sagen, so, wie kommen wir jetzt da wieder hin? Wo sind wir hier eigentlich gerade? Weil das muss man schon sagen, so auf diese in diesem Saaletal, es steht nicht immer überall ein Verkehrsschild rum, wo eins stehen müsste. Und dann muss man manchmal ein bisschen interpretieren, gerade in der Dunkelheit wird es spannend. Und das war alles zusammen dann so eine Stimmung, wo man sagt, da jetzt ansetzen, da jetzt das umformen in Literatur. Und ich habe dann, wie gesagt, in dieser Nacht 30 Seiten geschrieben, vielleicht die 30 wichtigen Seiten. Dann in den nächsten anderthalb Wochen ging es dann weiter, wirklich jeden Tag ganz stramm organisiert geschrieben. Und dann war eigentlich wirklich so die erste Fassung, kann man sagen, so nach 10, 12 Tagen war dann fertig.
Ja. Jetzt schiele ich gerade so auf die Uhr, ich verzichte jetzt im Moment auf Musik. Mich würde jetzt aber wirklich so eine kleine Passage, so ein Teaser nennt man das doch, aus deinem Roman.
Kann ich jetzt gar nicht mit dienen, weil ich habe das Manuskript einfach gerade gar nicht dabei. Ich kann aber einfach ein bisschen erzählen, worum es geht, weil das macht vielleicht sowieso auch mehr Sinn. Es geht also um eine Familie, genauer gesagt um also dieses Kind, diesen Hauptcharakter und dessen Vater sitzt eines Tages am Frühstückstisch und sagt, wir werden weggehen. Und er lässt das völlig unkommentiert stehen. Die Mutter, die es dazu natürlich gibt, die interveniert da nicht. Dem Kind wird sehr bald klar, dass die Mutter diese Entscheidung mitträgt oder vielleicht sogar mitgefällt hat. Und dem Kind wird nichts gesagt. Das Kind fängt dann also an zu interpretieren.
Ist das dieser ungeheuerliche Satz?
Das ist nicht der ungeheuerliche Satz.
Ah, ja. Okay.
Aber es gibt in diesem Buch mehrere ungeheuerliche Sätze.
Hätte ich der mir ungeheuerliche jetzt vorstellen, Satz, so ein kleines Kind, wir gehen weg.
Also es ist kein ganz kleines Kind, es ist ein 12-Jähriger, also, zu Beginn des Buches, am Ende ist er dann 13, das Ganze erstreckt sich über ein Jahr. Und es geht eben dann um das, was mit dem Kind passiert, weil die Erwachsenen es eben in ihre Überlegungen, auch in ihre Ängste, also es stellt sich dann raus, der Vater ist ein Mensch mit großen Ängsten, man würde vielleicht sagen Agoraphobie, obwohl ich das natürlich alles so nicht benenne, aber er geht eben nicht raus, er findet das Zusammensein mit anderen Menschen sehr schwierig, er arbeitet selber als Schriftsteller, ist eigentlich fast ein Misanthrop, könnte man sagen, und hat eben eine sehr eigene Gedankenwelt, in die er aber seinen Sohn nicht reinlässt. Und er sagt dann eines Tages, wir gehen weg. Und das Kind fängt dann eben an, wie ein Detektiv alles an Spuren, an Hinweisen, an Dingen, die es im Haus finden kann, zusammenzusetzen. Warum redet der Vater nicht mit mir? Was ist mit dem eigentlich? Wie ist der so geworden? Dann gibt es Menschen, die in dieses Haus kommen, die er irgendwie nicht schätzt, die aber trotzdem immer wieder da sind. Und unter all diesen Menschen ist einer, der dann ganz besonders auffällig ist, weil das merkt das Kind dann sehr schnell, dieser Fremde und der Vater haben etwas gemeinsam. Und dann geht natürlich die Detektivarbeit erst recht los. Und der erste ungeheuerliche Satz tritt eigentlich dann sozusagen damit ein, dass der Vater beschließt, sozusagen als Vorarbeit für die Flucht, die er für die Familie geplant hat, muss er dem Sohn, der eigentlich sehr arglos ist, sehr optimistisch, einfach so ein richtiges Kind in Spiellaune mit einer sehr positiven Weltsicht, er muss seinem Sohn beibringen, andere Menschen zu fürchten. Und das bringt er ihm bei. Und da spielt dann eben auch dieser unbekannte Mensch dann eine Rolle. Und so im Lauf des Buches wird man dann einfach Zeuge einer ganz ungeheuerlichen, um nochmal bei diesem Begriff zu bleiben, einer ganz ungeheuerlichen Familiengeschichte, die also in der Großelterngeneration angesiedelt ist und wo aber quasi ein großes Unglück in der Großelterngeneration wirklich bis in die Enkelgeneration reinstrahlt. Also eine Familiengeschichte, kann man sagen. Und es ist eigentlich jetzt so vom Umfang her eine Novelle, kann man sagen. Also kein Roman jetzt mit 250 Seiten, sondern es wird, glaube ich, gedruckt dann irgendwas um die 130 Seiten haben. Schön ausgestattet mit Illustrationen. Und also mich hat es einfach damals sehr gefreut, dass die Barbara Mikla vom Mirabilis Verlag, die hat das Manuskript gekriegt. und hat dann 3 Tage später eine Mail geschickt. Herr Arnold, das gefällt mir, das machen wir. Mhm. 2 Ausrufezeichen und dann war es geschwätzt.
Das ist doch toll.
Wenn so,
manchmal
so
Sachen auch so unkompliziert gehen. Nicht immer so ein Gedöns und hin und her.
ja,
einfach genau. So. Du hast jetzt gerade gesagt, Illustrationen, hast du die gemacht?
Ich werde das ganze Buch illustrieren. Ich habe auch die Titelabbildung gemacht. Also so die ganze grafische Ausstattung von dem Buch mache ich selber. Mhm. Weil man hat es mal gelernt, man hat mal Geld damit verdient. Warum soll man es jetzt nicht auch machen? Die Verlegerin hatte von Anfang an gar nichts dagegen. Die hat gemeint, gut, wunderbar, mach das.
Und ist doch toll.
Das macht auch richtig Spaß, weil man muss ja sowieso jetzt in Vorbereitung auf den Druck, das Manuskript wird ja dann nochmal lektoriert, nochmal überarbeitet. Es gibt dann immer wieder so Stellen, wo dann der Lektor auch sagt, also an der Stelle nehmen wir jetzt doch nochmal 2 Sätze raus, dann wird das Ganze ein bisschen knackiger oder hier stellen wir mal einen Absatz vielleicht um. Und während man das alles so hat, steigt man nochmal so richtig ins Manuskript ein. Also fast so eigentlich wie nochmal in dem Schreibvorgang. Und dazu entstehen natürlich wieder Bilder und die werden dann natürlich festgehalten und perfekt, dann hat man schon die Illustration.
Wie sind die Bilder entstanden? Sind es Schwarz-Weiß-Bilder, Tuschezeichnungen? Was sind das für Bilder?
Es sind Tuschezeichnungen und um eigentlich dem Leser jetzt nicht, also ich finde immer Illustrationen ein bisschen schwierig, die sehr realistisch sind, weil da dem Leser eigentlich von seiner eigenen Fantasie ein bisschen was weggenommen wird. Und deswegen sind es eigentlich eher so abstrakte Grafiken mit Tusche gemacht. Teilweise sieht es ein bisschen fast aus wie Schmuckornamente. Teilweise sieht es ein bisschen aus wie die struppige Landschaft, die im Buch vorkommt. Aber es ist sehr grafisch, rein schwarz-weiß. Und es ist, glaube ich, schön anzuschauen, aber es ist eben gerade so weit offen, dass der Leser jetzt nicht von dem, was er selber an Bildern entwickelt, während er die Geschichte liest, abgelenkt wird.
Mhm. Wann erscheint jetzt das Buch zur Buchmesse? Schon vorher?
Also ganz offiziell kann man es dann zur Buchmesse das erste Mal erwerben und danach geht es dann eben los, dass man dann eben auch Lesungen macht und alles und ich glaube spätestens dann ab 15., 16. März wird man es dann ganz offiziell in jeder Buchhandlung dann auch bekommen können. Vielleicht gibt es sogar mutige Buchhandlungen, die sagen, wir legen das auch aus.
Florian, wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, also eine Geschichte, die man eigentlich auch noch fragen wollte, aber das reicht jetzt zeitlich wirklich nicht mehr. So deine sonstige Tätigkeit hier in Ulm, wir sind ja auf die Literaturwoche, hast du mich ja vorher angesprochen, dann Griesbad-Galerie, da haben wir uns ja auch schon mal getroffen, weil ich mal mit den Emus gespielt habe. Das ist elektronische Musik. Ich denke, das müssen wir alles mal auf eine zweite Sendung verschieben. Aber eine Sache noch für alle Leute, die jetzt sagen, oh, toller Mensch, aber ich kenne jetzt nicht so. Die können dich am Donnerstag, ist das, gell? Jetzt kommen wir nämlich auf den Donnerstag. Am Donnerstag, ja, da könnt ihr den Florian persönlich kennenlernen. Erzählst da noch ein bisschen was dazu.
Ja, da bin ich dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Der Paolo Percoco hat mich einfach gefragt, ob ich Lust hätte, beim 2. Poetry Slam in Neu-Ulm, im Theater Neu-Ulm mitzumachen. Und ich meine, wenn Paolo ruft, kann man ja schlecht Nein sagen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, ich bin zwar für Poetry Slam eigentlich schon verdammt alter Knochen, aber das sollte ich mir eigentlich dann doch einfach mal gönnen.
Ist das eine Altersfrage?
Ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, weil die meisten Poetry Slammer sind ja doch sehr jung. Und wenn man dann so sich, sagen wir mal, so in der zweiten Hälfte der 30er befindet, dann kommt man ja schon vergleichsweise abgemeldet vor. Aber ich habe jetzt mitgekriegt, die Altersstruktur bei dem Poetry Slam ist sehr bunt gemischt. Also wir haben, glaube ich, von wirklich blutjung bis in Würden ergraut, haben wir alles drin. Und ich besetze dann sozusagen das Mittelfeld und werde mich wieder so mit ein paar Klassikern aus dem skurrilen, absurden Bereich beteiligen.
Und in Bezug auf die Ergrauten fühlst du dich dann noch richtig jung.
Genau das.
Im Vergleich zu mir ja sowieso. Okay, Florian, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du da warst.
Es war eine wahnsinnig
kurzweilige Sendung. Das sind immer die Sachen, wo ich denke, hä?
Eine Stunde rum, Wahnsinn.
Jetzt ist die Stunde schon wieder rum. Ich wünsche dir viel Erfolg, auch mit dem Roman.
Vielen Dank.
Ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr mal wieder nach Leipzig schaffe. Falls ich es schaffe.
Dann treffen wir uns dort auf eine Tasse Kaffee, oder?
Genau,
machen wir so.
Auch mal wieder nach Leipzig. Ja, das war die Plattform. Zu Gast war Florian Arnold. Mein Name ist Rudi Arnold. Und tschüss, bye bye. Macht's gut.